Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb auf der 92,4 in München oder wenn Sie uns deutschlandweit über Kabel und Satellit hören oder auch in Berlin und Leipzig über DVB-T und im Internet können Sie uns natürlich auch empfangen. Ich begrüße Sie, mein Name ist André Stiefenhofer. Um Himmels Willen, wir wollen unseren Glauben doch niemandem überstülpen. Ja, schon recht, wenn die Kirche Entwicklungshilfe leistet, aber doch bitte ohne zu missionieren. Man muss schließlich die einzelnen Kulturen und Lebensweisen respektieren. Es ist doch ziemlich überheblich anzunehmen, es gäbe überhaupt sowas wie Heiden. Wir sind ja alle Kinder Gottes und jeder hat eben seinen eigenen Zugang. Unser Glauben ist doch kein Exportgut. Bitte mehr Toleranz gegenüber gewachsenen Strukturen. Liebe Zuhörer, solche oder so ähnliche empörte Aufschreie mögen Ihnen vielleicht auch schon mal begegnet sein, wenn Sie sich mit dem Thema Mission beschäftigt haben. Und die Frage, die die Empörten stellen, ist immer, ja, dürfen wir das überhaupt, Mission? Ist das nicht intolerant? Ist das nicht respektlos? Nun, solche Vorwürfe muss man, wenn man sie erhebt, direkt an Jesus Christus selbst richten. Denn von ihm stammt der Befehl, den wir im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums im Vers 15 nachlesen können. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Was genau legitimiert dieser Auftrag? Wie weit darf Mission gehen? Und wo sind die Grenzen der Mission? Diesen Fragen widmen wir uns heute im Grundkurs des Glaubens und ich freue mich, dass sich für diese Fragen ein sehr kompetenter Gesprächspartner Zeit genommen hat, nämlich der Kölner Weihbischof Dr. Heiner Koch. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Weihbischof Koch, liebe Zuhörer, ist Jahrgang 1954 und seit dem Jahr 2006 Weihbischof in Köln. Er hat viel Erfahrung in der Erwachsenenseelsorge und er war 2005 auch Generalsekretär des Weltjugendtags in Köln. Herr Weihbischof, als jahrelanger Chef der Seelsorger im Erzbistum, ich könnte mir vorstellen, dass unsere heutige Frage, also Mission, darf man das, dass die in der Seelsorge vor allem von neu zur katholischen Kirche gestoßenen Menschen gestellt wird, oder irre ich mich da?
Nein, ich glaube, das wird auch gerade von Menschen gestellt, wird von Menschen gestellt, die lange dabei sind. Das ist das Bedrückende. Die fragen, ja, ist das nicht eigentlich ganz egal, was wir glauben? Und kann man das überhaupt machen? Das ist doch, der liebe Gott ist doch nicht so und es gibt nur einen Gott und jeder glaubt irgendwie und ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Man muss ja sich vorstellen, die Situation ist ja bei uns nicht eine Situation nur, dass wir als Gegenüber absolute Heiden hätten, sondern wir haben Menschen an unserer Seite, die ein bisschen glauben, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Astrologie, ein bisschen Zen, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Islam, ein bisschen Christentum. Da ist doch alles drin. Wozu sollen wir uns denn noch abmühen? Zweiter Grund, der mir also schon natürlich ein großes Anliegen ist, viel mehr als das erste. Viele, die sich bemühen, die christliche Glaubensbotschaft rüberzubringen, gerade von Menschen, die lange dabei sind, merken, dass sie keinen Erfolg haben. Ich möchte nur nicht billig sagen, Erfolg ist kein Name Gottes. Da bemühen sich als Kommunionkatecheten bei den Eltern, bei den Kindern, etwas an Glauben zu bewegen in ihrer Nachbarschaft. Und sie merken, sie kommen mit ihrer Botschaft, mit der Botschaft Jesu Christi nicht an. Ja, dann fragen sie mal, ja, ist es überhaupt noch sinnvoll zu missionieren? Also eine resignative Verneinung dieser Frage.
Gibt es denn da in der Theologie jetzt auch eine Kontroverse? Sie haben jetzt von, ich sag mal, Otto Normalverbraucher gesprochen. Der Missionsbefehl Christi, der steht ja in der Bibel, der klingt recht eindeutig. Gibt es denn katholische Theologen, die diesen Missionsanspruch auch zumindest relativieren wollen?
Also sie gab es auf jeden Fall. Ich glaube, dass es in letzter Zeit in der Theologie darum ruhiger geworden ist. Denn der Auftrag Jesu steht natürlich und es ist völlig klar, wir sind als Christen nicht um unser Selbstwillen da. Wenn man diesen Gedanken herausnehmen müsste, müsste man zwei Drittel der Heiligen Schrift löschen. Etwa den ganzen Paulus, den wir in diesem Paulus hier ja vor Augen haben. Aber es gibt natürlich schon immer wieder verkappte Vorhaltungen nach dem Motto, also natürlich, Gott ist doch überall der Gleiche und warum soll nicht ein guter Moslem noch ein besserer Moslem sein? Er glaubt doch auch an Gott. Ist es nicht kolonialistisch, dieses Denken der Mission? Und natürlich werden dann aus der Geschichte Erfahrungen gebracht, die schwierig und schlecht waren, wo Menschen gar nicht zum Glauben geführt worden sind, sondern ihnen auch der christliche Glaube gewaltsam übergestülpt worden ist. Natürlich, da gibt es auch Fehler und Schuld bis in kriegerische Auseinandersetzungen. Das wird dann immer wieder so nach vorn gebracht. Scheint mir aber in letzter Zeit deutlich zurückzugehen, weil in der Auseinandersetzung auch mit anderen Religionen vielleicht etwas mehr schon aufleuchtet auf das Spezifikum des christlichen Glaubens. Und dass es doch nicht egal ist, an welchen Gott wir glauben. Und dass es doch einen Auftrag gibt, die Menschen zum Glauben zu führen und die Menschen dann auch zum ihrem persönlichen Heil zu führen. Noch eine ganz besondere Variante, die ich zumindest an dieser Stelle einmal erwähnen möchte, ist die Auseinandersetzung. Inwieweit kann es eine Mission Hinblick auf die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geben? Es ist völlig klar, dass wir zum jüdischen Glauben eine ganz enge, tiefe, einmalig dichte Beziehung haben, ganz anders als zu anderen Weltreligionen. Wir haben die gleiche Wurzel, die gleiche Kraft. Das Alte Testament, das Testament ist das gemeinsame, Jesus Christus war Jude. Und trotzdem leidet ja Paulus, dass dieses sein Volk Jesus nicht angenommen hat. Und die Frage, die ja dann bis hinein in ganz auch manchmal staatspolitische und psychologische Beziehungen hineingeht, haben wir das Recht oder sogar die Pflicht, Jesus Christus auch den jüdischen Menschen nahezubringen und sie einzuladen, Christen zu werden oder nicht?
Mission, darf man das noch? Diese Frage ist sehr vielschichtig, geht auch in die Theologie hinein. Wir freuen uns jetzt auf die Antwort auf diese Frage oder die Antworten, die uns Weihbischof Koch nun geben wird.
Musste Gott sich das alles antun? Musste er Mensch werden in einem Stall draußen, weil in der Herberge kein Platz für ihn war? Musste er einen Weg gehen mit so viel Ablehnung, mit so viel Infragestellung, mit so viel bösen Haltung ihm gegenüber? Musste Gott so elendig sterben, gegeißelt, lächerlich gemacht, blutig geschlagen, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt, am Kreuz verblutend? Musste Gott sich das antun? Man kann die Frage rumdrehen, mussten die Menschen Gott das antun? Die Antwort kann nur heißen, nein, sie mussten es nicht, sie taten es aus freien Stücken. Aber dann noch einmal die Frage zurückgedreht, Gott wusste doch, was auf seinen Sohn zukommen würde, wie die Menschen reagieren würden, wenn er Mensch würde. Angesichts dieses Wissens noch einmal verstärkt die Frage, musste Gott dann diesen Weg des Lebens gehen, der vor ihm lag? Die Antwort, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, scheint mir nur ja heißen zu können. Ja, er musste, weil er liebt. Weil Gott liebt. Uns Menschen in allen Situationen und allen Orten und Zeiten. Das ist ja schon im zwischenmenschlichen Bereich so. Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich mit diesem geliebten Menschen möglichst viel im Leben teilen. Das Frohe, das Traurige, Glück und Leid. Wir alle wissen, dass das nur sehr begrenzt geht. Da gibt es die Grenzen unseres Egoismus. Und da gibt es noch die Grenzen unserer Möglichkeit. Denn es ist ja so, letztlich lebt und stirbt ja jeder doch allein. Aber wenn Gott eben unbegrenzte Liebe ist, wenn ihm nichts ist als Liebe, Gott ist die Liebe, dann konnte es doch keine Situation geben, wo Gott uns Menschen allein lassen würde, wo er sein Leben nicht mit uns teilt. Dann musste er doch hinabsteigen bis in die dunkelsten Phasen des menschlichen Lebens. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Sheol steht im Alten Testament. Hinabgestiegen können Sie auch übersetzen, das Reich der Hölle. Das ist dasselbe für den alttestamentlichen Frommen. Da, wo kein Mensch mehr ist, wo jeder ganz allein ist, Hölle, Tod, und Gott ist da. Hinabgestiegen. Gott lässt mich nie allein. Gott spielt kein Theater mit mir, er lebt und leidet mit mir mit. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, verstehen Sie, weshalb es das so wichtig ist, dass Gott auch bis in den Tod gegangen ist. Und zwar in solch einen qualvollen Tod, weil auch in der Stunde unseres Todes, im Sterben, Gott uns nicht allein lässt, sondern seine gute Hand da ist. Es gibt keinen Augenblick im Leben, keinen traurigen, keinen frohen, keinen elenden, keinen verzweifelten, wo Gott nicht da ist. Und selbst wenn ich Gott nicht spüre, wenn er mir ganz fern zu sein scheint und ich wirklich innerlich ganz leer bin und armseligst, und Gott, der sich so erniedrigt hat, ist auch in diesem Moment da. Es gibt drei Versuchungen Jesu in seinem Leben, fast gleichlautend. Am Beginn seines öffentlichen Wirkens, die Versuchung in der Wüste, knie nieder, du kannst einen einfach strahlenden Weg ohne Leid gehen. Und Petrus, genau in der Mitte des Evangeliums, als Jesus nach Jerusalem den Weg dann einschlägt, nein, das soll Gott verhüten, dass du nach Jerusalem gehst, um dort getötet zu werden. Und schließlich am Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Natürlich hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können. Natürlich hätte er die Macht gehabt als Gottes Sohn. Aber er hätte dann die Menschen verraten. Er wäre nicht bis zum Letzten mitgegangen. Gott, der mit uns geht. Meine lieben Schwestern und Brüder, dieser Gedanke ließe sich sicherlich noch weiter ausführen. Ich frage Sie nun, ist es dieser Botschaft des uns liebenden Gottes nicht wert, dass wir sie aller Welt verkünden, dass es einen Gott gibt, dass diese Welt nicht sinnlos ist und dass dieser Gott bis ins Letzte mit uns geht und uns hält, uns trägt, manchmal erträgt, uns nie fallen lassen wird? Die junge Kirche, die Christen, die Apostel, die Jünger, sie waren begeistert von dieser Botschaft und sie liefen los. Sie liefen los und verkündeten die Botschaft in der ganzen Welt. Diese neue Botschaft, nicht nur, dass Gott ist, die meisten Menschen damals glaubten schon, dass es einen Gott oder viele Götter gibt, aber dass dieser Gott so ist wie Jesus. Thomas, der sogenannte, fälschlicherweise sogenannte ungläubige Thomas, versteht ja die Revolution der Botschaft Jesu Christi. Nicht, dass es einen Gott gibt, ist die Verkündigung Jesu, sondern dass dieser Gott bleibend Wundmal hat. Der Gelittene, der am Kreuz krepierte, der Elende, ist Gott, so ist Gott. Davon gab Paulus Zeugnis. Deshalb bemühte er sich so, bis an die Grenzen der Erde zu kommen. Wer das wirklich glaubt, wird er nicht die Botschaft bis an die Grenzen der Erde bringen? Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, heute spricht man vom Verschweigen der Botschaft Gottes. Wo ist denn Gott? Und wo sind denn die Christen? Die Umfrageinstitute sprechen von einer sogenannten Schweigespirale des Glaubens. Darüber spricht man nicht. Das ist oft ganz erstaunlich, dass in unserer Gesellschaft der Glaube zu einem Tabuthema geworden ist. Über alles Sexuelle kann man und spricht man bis ins Letzte offen, da gibt es keine Geheimnisse, da gibt es nur noch Veröffentlichungen, aber der Glaube? Ich war einige Jahre Studentenpfarrer in Düsseldorf. Ich bin dort in dieser Universität zu vielen Empfängen gegangen. Da gibt es an der Universität immer wieder Empfänge, eine Begrüßung eines Professors, Verabschiedung, Jubiläen etc. Und ich bin bewusst immer auch klar als Priester erkennbar hingegangen, gerade an dieser Universität, an der es keine katholisch-theologische Fakultät gibt. Ich war dort sozusagen, wenn Sie so wollen, Repräsentant der Kirche. Und das war mir wichtig. Bei einem dieser Empfänger kam ich ins Gespräch mit zwei Professoren. Im Gespräch dieser beiden Professoren, die sich duzten, mit mir, dem kirchenamtlichen Vertreter sozusagen, sagte der eine dann aus diesem Anlass, er sei katholisch. Und der andere erkannte dann auch, ja, ich bin auch katholisch. Darüber hatten die beiden Jahrzehnte, seit sie sich kennen, nie ein Wort verloren. Und der eine wiederholte, er sei engagierter, praktizierender Katholik, und der andere sagte, er auch. Dann sagte der eine, er sei im Pfarrgemeinderat einer Gemeinde, und der andere erzählt, dass er im Kirchenvorstand einer anderen Gemeinde ist. Da sitzen Professoren, Gelehrte zusammen, gebildete, sprachfähige Menschen und sprechen über ihren Glauben nicht. Darüber spricht man nicht. Der Glaube wird tabuisiert. Warum eigentlich? Warum ist das so? Haben wir die Angst, dass wir Außenseiter sind? Dass wir nicht auffallen wollen gegen den Trend? Denn machen wir uns nichts vor. Natürlich, die meisten der Bundesrepublik Deutschland, über 60%, sind Christen. Und trotzdem hat man den Eindruck, die wirklich als Christen glauben, sind heute in der totalen Minderheit. Haben wir nicht den Mut, gegen den Strom zu schwimmen? Das ist nicht leicht. Machen wir uns nichts vor, das ist nicht leicht. Da ist man schnell ein Außenseiter, da fällt man auf. Das kann im Beruf und in Beziehungen wirklich gegen einen schlagen. Warum verkünden wir nicht? Warum erzählen wir nicht von diesem Gott, der den Menschen so gut sein soll? Sagen wir vielleicht, das Ganze ist doch nur eine Privatsache. Der Glaube ist doch eine Privatsache. Der hat doch öffentlich nichts verloren. Immer mehr ist es ja tatsächlich so, dass der christliche Glaube aus der Gesellschaft sich rauszieht. Denken Sie nur an die Diskussionen über die Satzungen und Verordnungen, Verfassungen, etwa Europas. Der Name Gott darf nicht vorkommen. Denken Sie daran, dass unsere Gesellschaft ja im Bereich der Wirtschaft so lebt, als ob es keinen Gott gäbe. Denken Sie daran, dass christliche Zeichen und Symbole aus Schulen und öffentlichen Einrichtungen abgenommen werden. Faktisch ist das der Sieg des Atheismus. Glaube ist Privatsache, aber damit verkrüppeln wir den Glauben. Es gibt keinen getrennten Privatglauben. Es gibt nur einen Glauben für das ganze Leben. Und Gott ist in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit hineingegangen. Warum trauen wir uns nicht? Kennen wir vielleicht die Botschaft gar nicht? Und wissen wir gar nicht, was der Kern des christlichen Glaubens ist? Uns geht es doch nicht darum, irgendein Parteiprogramm, irgendeine Schrift, irgendeine Ideologie, irgendeine Werbeprospekt unter die Menschen zu bringen. Uns geht es, die Botschaft Gottes zu den Menschen zu bringen, die entscheidend ist für ihr Leben und auch für ihr Lebensglück und für ihr Lebensheil. Wir sind ja fest überzeugt, wenn wir den Menschen diese Botschaft bringen, dann tun wir diesen Menschen etwas Gutes. Bringen wir sie nicht? Warum bringen wir diese Botschaft nicht? Kennen wir sie nicht? Oder brennt das Feuer nicht in uns? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ist unser Herz nicht voll? Oder haben wir schon längst die Ideologie geteilt, dass alles egal sei, was wir glauben? In der Bundesrepublik Deutschland gibt es angeblich über 50.000 Hellseher und Wahrsager, mehr als Priester und evangelische Pfarrer zusammen. Wie groß ist der Markt der Esoterik, auch bei dieser Frankfurter Buchmesse letzten jetzt wieder gewesen? Wie viel geben die Menschen für ihren Glauben oder Aberglauben aus? Es ist ja nicht so, dass die Menschen nichts glauben, sie glauben ja fast alles. Wenn man mal abends ins Fernsehen reinschaut, gibt es ja auch einen sogenannten Astro-Sender. Man wundert sich nur über diese Dummheit der Menschen und fragt sich ja, ist das das Ergebnis der Leere ihres Herzens und ihres Glaubens, dass sie dann allen Schreiern hinterherlaufen und wirklich die verrücktesten Sachen noch glauben? Und fördern wir diese Entwicklung, indem wir sagen, es ist doch egal, an wen du glaubst? Verunsichert uns vielleicht auch die Situation, dass wir als Christen in unserer Gesellschaft eben kein Monopol mehr haben, sondern andere Religionen da sind? Die gab es natürlich schon immer, aber in dieser Kraft, in dieser gewaltigen Größe, wie wir sie etwa jetzt durch den Moscheebau, etwa in Duisburg-Marxloh oder demnächst in Köln erleben, haben wir doch die Auseinandersetzung noch nie gehört. Ostern werden bei uns in Köln auch immer erwachsene Menschen getauft. Am ersten Fastensonntag lädt dann der Herr Kardinal die getauft werden, ihre Paten und Priester ein zu einem Sendungsgottesdienst, in dem er sie dann sendet, dass sie in der Osterzeit und in der Osternacht getauft werden. Im Rahmen dieses Sendungsgottesdienstes erzählen dann die Getaufbewerber oder einige Vertreter von ihnen, warum sie Christen werden wollen. Ich entsinne mich an ein sehr bewegendes Zeugnis eines Moslem, der Christ werden wollte und der dann seinen Eindruck wiedergab. Ich zitiere ihn: Wir haben den Eindruck, als sei es den Christen völlig egal, ob wir Christ werden oder nicht. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, nochmal die Frage gestellt: Ist es wirklich egal? Wollen wir schuld sein, wenn dieser christliche Glaube von der Liebe Gottes, von der ich eingangs sprach, der uns überall trägt und erträgt, der da ist, der uns nie allein lässt, der allein unsere Hoffnung ist, dass dieser Glaube erstirbt, dass diese Tradition, diese Überlieferung, diese Weitergabe des Glaubens bei uns abbricht? Ist uns das wirklich egal, dass wir den Glauben verschweigen? Ist es wirklich egal, ob es eine Hoffnung gibt für die Menschen und sei es die kleine Hoffnung auf einen Gott? Ist es wirklich egal, dass auch die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, eine Hoffnung haben können? Ist es wirklich egal, ob wir und wie wir unser Leben gestalten oder ob wir Rechenschaft ablegen müssen einmal vor Gott? Ist es wirklich egal, ob diese Welt sehr schnell zerfällt, so wie unser Leben zerfällt, oder ob es eine Hoffnung, eine Zukunft, eine Ewigkeit gibt? Sind diese alles entscheidenden Fragen und Perspektiven des Lebens wirklich egal? Und haben wir nicht die Verpflichtung, die innere Verpflichtung, um der Menschen willen, die diese Botschaft des christlichen Gottes nicht kennen oder kaum kennen, um dieser Menschen willen zu ihnen zu gehen und ihnen die Botschaft Jesu Christi nahezubringen, sie zu Christus zu führen, in die Gemeinschaft mit ihm, denn das ist ja das Ziel der Mission, in die Gemeinschaft mit Christus zu führen, Christus zu diesen Menschen zu bringen? Ist uns das wirklich egal? Bedeutet uns der Glaube so wenig?
Radio Horeb, Sie hören den Grundkurs des Glaubens. Unser Thema heute, Mission, darf man das noch? Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln hat im ersten Teil seines Vortrages klar gemacht, dass Mission direkt damit zusammenhängt, was wir glauben, ob uns unser Glauben egal ist.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn dieser Glaube uns nicht gleichgültig ist und wenn wir wirklich spüren, dass wir um der Gottes und der Menschen willen diesen Glauben zu den Menschen bringen müssen, dann stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so schwer? Warum ist es eigentlich so schwer, Menschen dazu zu bringen, zum Glauben zu finden? Natürlich weiß jeder von uns, und das ist auch Kern der christlichen Botschaft, dass der Glaube letztlich Geschenk ist. Man kann den Glauben nicht machen. Sie können ihn auch nicht unterrichten und nachher abfragen, jedenfalls nicht die gläubige Haltung, wie Sie das vielleicht in anderen Fächern können. Wir danken dir, heißt es im Hochgebet nach der Wandlung, dass du Gott uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Das heißt ja nichts anderes, als dass du Gott uns die Gnade gegeben hast, zu glauben. Trotzdem möchte ich an diesem zweiten Teil jetzt zunächst einmal die Frage mit Ihnen bedenken, wie es denn kommen kann, dass wir Menschen zu Christus und zu dieser Gemeinschaft mit Gott führen können und was wir da tun können, damit wir diesen Auftrag Jesu, den er uns ja nun gegeben hat, auch um unseres eigenen Heils willen, wirklich aufgreifen und erfüllen können. Heute Christ zu werden und Menschen zum Christen, gleich auch durch christlichen Glauben zu begleiten, ist eine schwierige Angelegenheit. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Menschen um uns herum Christen sind. Selbst die, die getauft sind, sind oft nur auf dem Papier Christen. Wenn wir heute Menschen zu Christus begleiten wollen, dann heißt das, dass diese Menschen oftmals umkehren müssen. Es ist nicht selbstverständlich zu glauben, wer heute glaubt, der kehrt um, der wird ein anderer. Der wird ein neuer Mensch, als gläubiger Mensch, einer, der mit Gott lebt, der wird ganz anders. Das ist keine periphere Angelegenheit, das ist auch nicht nur eine intellektuelle Entscheidung. Bei der Frage, was geschieht, wenn ich gläubig wäre, geht es um eine Veränderung der gesamten Persönlichkeit des Menschen. Paulus drückt das sehr schön aus, wenn er sagt, der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Der alte Mensch muss sterben, damit ein neuer aufersteht. Dieses Bild braucht Paulus im Hinblick auf den Glauben. Wer gläubig wird, der stirbt ein Stück. Der alte Mensch, der alte Glaube, die alte Lebensweise, die alte Hoffnung, die alte Perspektive, sie sterben. Der alte Mensch stirbt und der neue steht auf, ein neuer Mensch mit neuer Hoffnung, neuer Zukunft, neuem Verhalten, neuen Überzeugungen, der steht auf. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, das ist Umkehr. Solche Umkehr zum Glauben ist nicht leicht, auch wenn wir sie mit Menschen gehen wollen. Da gibt es zunächst den Trend unserer Gesellschaft gegen diese Umkehr. Wo wird denn der Weg zur Umkehr heute noch gestützt? Wenn Sie etwa an Fernsehberichterstattungen zu Weihnachten oder Ostern denken, wo kommen denn da wirklich noch Sendungen, etwa in so einen öffentlichen oder privaten Kanälen vor? In den meisten öffentlichen jedenfalls nicht. Die wirklich von der christlichen Botschaft erzählen und für die das Osterfest etwa anderes ist als ein Frühlingsfest. Wo wird man denn heute noch getragen von dieser Welle, ein Christ zu werden? Nein, nein, man schwimmt da schon gegen den Strom. Die Gesellschaft hat weitgehend kein Interesse, wirkliche Christen vor sich zu haben. Und es gibt das Gesetz der Trägheit in jedem Menschen. Der Gesetz der Trägheit, das sagt, ach, bleib doch lieber, wie du bist. Warum willst du dich denn verändern? Du weißt ja gar nicht, worauf du dich einlässt. Was es heißt, Christ zu werden. Gut, es mag sein, das jetzige Leben, das du führst, ist nicht so perfekt und hat seine Grenzen, aber immerhin, es geht dir auch ganz gut. Also lass mal die Frage der Umkehr zum Christsein auf sich beruhen. Wer weiß, ob das überhaupt besser ist. Und so bleibt der Mensch in seiner alten Verfassung. An dieser Frage verzweifeln viele auch von Christen und sagen, wie kann ich denn Menschen noch bewegen, wirklich dann Christ zu werden? Wie kann ich denn konkret meinen Auftrag der Mission zu verkünden erfüllen? Ich kann doch nicht einfach nur etwas gegen eine Wand reden und dann sagen, damit habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Wie kann ich so reden, so auftreten, dass die Menschen wirklich spüren, dieser christliche Glaube ist viel, viel mehr wert, als ich dachte, als ich wusste. Und ich lasse mich mal auf diesen, wenn ich so sagen darf, Mehrwert ein. Meine verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, mir scheint einige Bedingungen gegeben zu sein zu müssen, die wir für das Leben unserer Kirche als Gemeinschaft, für ihre Einrichtung, aber auch für uns persönlich an dieser Stelle sehr wohl bedenken müssten. Das Erste. Menschen werden nur zum Glauben umkehren und wir sie nur missionarisch begleiten können, wenn sie in uns, unseren Gemeinden, unseren Einrichtungen wirklich eine Alternative vor sich haben. Wenn wir so sind und so leben wie alle anderen, dann können wir uns jeden Glauben daran, dass die Menschen zu uns umkehren, abschminken. Warum sollen sie denn zu uns kommen? Wenn ihr so bleibt, wie ihr seid, wenn nicht werdet, anders werdet, werdet ihr nicht sein. Im Alten Testament ist diese Prognose schon gesagt. Israel ist stark geworden und geblieben, weil es anders war als die anderen, weil es das Bewusstsein hatte, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Sind wir profiliert anders? Fallen wir auf? Ecken wir an? Natürlich ist dies auch nicht immer leicht und natürlich fällt dies manchmal schwer anzuecken. Aber wenn wir nicht profiliert sind, dann werden wir nicht provozieren, herausrufen, auf den Weg bringen. Wir müssen provozierend sein. Das gilt, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, für den einzelnen Christen. Das gilt für unsere Einrichtungen, Krankenhäusern, Schulen etwa. Sind die provozierend christlich? Ist da etwas anderes als in staatlichen Schulen und Einrichtungen? Etwas von der christlichen Botschaft, das da aufleuchtet? Sonst können wir uns diese Einrichtung sparen. Das hat natürlich auch etwas zu tun, viel zu tun mit den Repräsentanten dieser Kirche. Sind sie wirklich anders? Fallen sie auf? So wie sie sind, so wie sie sich geben. Der zweite Gedanke ist, wir werden Menschen nur zum Glauben führen, wenn wir sie einladen und wenn wir auf die Menschen auch zugehen. Es hat keinen Zweck, darauf zu warten, bis die Menschen zu uns kommen. Für viele ist der Graben inzwischen viel zu weit. Offenheit ihnen gegenüber, das ist schon viel. Herzlichkeit, einladende Wärme, aber wir müssen auch den Mut haben, zu den Menschen hinzugehen. An die Orte zu gehen, wo Menschen leben, wo sie vorbeigehen. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Wir müssen offen und einladend sein und auch zu den Menschen gehen. Der verstorbene Kardinal Höfner hat immer von einer Geh-hin-Kirche gesprochen, das ist der eine Aspekt. Und wir müssen profiliert, provozierend, eindeutig und klar sein. Sonst werden wir weder als Kirche noch als einzelner Christ noch als kleine Gemeinschaft Menschen auf den Weg zu Christus bringen. Profiliert, einladend, gewinnend, hingehen zu den Menschen. Ich habe das in den letzten Jahren seit dem Weltjugendtag in einer Bewegung erlebt, an die ich jetzt nur exemplarisch einmal kurz ansprechen möchte. Eine Bewegung, die sich etwa in Bonn oder Köln, inzwischen auch in ganzen Reihen Städten, unter dem Namen Night Fever findet. Abends kommen junge Menschen zusammen, etwa bei uns im Kölner Dom, und sie beten und singen. Sie feiern die Eucharistie. Mit einer kleinen Musikgruppe gestalten sie den weiteren Abend bis etwa Mitternacht im leisen Gesang, im leisen Gebet, vor allen Dingen in der Stille. Vor dem Allerheiligsten, das diese Stunden über dann ausgesetzt bleibt. Das Besondere nun dieser Aktion ist allerdings auch, dass diese gleichen Menschen, Jugendlichen, die da beten, auch hinausgehen. Hinausgehen vor den Dom, auf den Domvorplatz. Und verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie sicher, da laufen bei weitem nicht nur engagierte Christen herum. Das ist die Meile, in der es dann zur Altstadt geht, in der Samstagabend und Sonntagnacht dann wirklich das Leben nur so boomt. Dort geben Sie gerade auf junge Menschen zu, bereichen ihnen eine Kerze, eine kleine Kerze, ein Teelicht, laden sie ein, zum Gebet in den Dom zu kommen. Es gehört für mich zu den beglückenden Erfahrungen, wie viele Menschen dieses Angebot annehmen. Natürlich bei weitem nicht alle. Viele lassen die auch stehen. Aber dieses Annehmen sind nicht wenige und sie kommen in die Kirche, in den Dom, nach St. Remigius in Bonn und sie schauen an und sie erleben betende Menschen. Sie erleben betende Menschen. Nicht Menschen, die sie jetzt gleich ansprechen, vereinnahmen wollen, einfach die da sind und beten. Und in dieser einladenden Geste und dieser provozierenden Geste, in diesem hineingebeten werden in das Gotteshaus, erfahren manche wirklich eine Begegnung mit Gott. Profiliert auftreten, hinausgehen zu den Menschen, so wie diese Jugendlichen auf die Straßen gehen vor dem Kölner Dom, einladend sein. Ja, das wären wirklich die Voraussetzungen, dass wir Menschen zum christlichen Glauben führen können. Das gilt, ich betone es noch einmal, für jeden Einzelnen von uns, der auf seine Weise profiliert und einladend sein muss. Das gilt auch für unsere Einrichtungen, das gilt auch für unsere Gemeinden und Pfarreien. Sind sie wirklich missionarisch? Sind sie profiliert? Sind sie wirklich offen? sie Freude daran, dass Menschen zu ihnen kommen, und sind sie bereit, zu den Menschen zu gehen, aufzubrechen, damit diese Menschen etwas von Christus und dem Glauben hören. Wie werden wir diesen Prozess durchhalten? Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich bin ganz sicher, wir werden diesen Weg zu den Menschen um dieses Gottes willen und ihres Heils willen nur gehen und durchhalten, wenn uns selbst das Feuer der Begeisterung brennt. Origenes hat einmal geschrieben, wer nah genug beim Feuer ist, der brennt. Wer nah genug beim Feuer ist, der brennt. Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum wir uns mit dem Missionsgedanken oft so schwer tun, dass wir innerlich nicht brennen, dass das Feuer des Heiligen Geistes sich bei uns nicht entfalten kann. Mir scheint die Missionskrise, von der man in der Kirche immer wieder spricht, vor allem eine Krise der Spiritualität zu sein, des Lebens des Geistes Gottes. Deshalb ist eins mir sehr deutlich: Nur wenn wir still werden vor Gott, wenn wir beten, wenn wir anbeten, wenn wir um Gottes Kraft und Gnade bitten, nur dann werden wir wirklich auch Funken schlagen können zu den Menschen, die draußen sind. Nur dann werden wir wirklich missionarische Kirche sein können. Das missionarische Problem, das Fehlen der missionarischen Kraft, scheint mir in erster Linie ein spirituelles Problem zu sein. Ein zweiter Gedanke. Es ist in unserer Gesellschaft oft so, dass je mehr wir behalten, umso reicher wir werden. Je mehr wir behalten, umso reicher wir werden. Gerade jetzt in der Bankenkrise sah man ja, wie das Verhalten der Menschen möglichst vieles für sich behalten, verstecken, festhalten, ja nichts verloren gehen, denn je mehr man hat, umso besser und glücklicher ging es einem. Es gibt aber eine völlig gegenläufige Erfahrung. Die Erfahrung, dass Menschen glücklich werden, wenn sie teilen. Je mehr sie teilen, umso reicher werden sie. Teilen Sie einmal allein Freude. Freuen Sie sich mal allein. Geben Sie diese Freude einmal nicht weiter. Ist es nicht so, dass wir die größte Freude immer empfangen, wenn wir Freude schenken? Alles Größe wächst im Teilen. Das gilt auch für den Glauben. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Glaube wächst, je mehr wir ihn teilen, den Menschen mitteilen. Vielleicht ist das ein Grund oder sogar der Hauptgrund, warum der Glaube heute bei uns in unserer Gesellschaft oft so erstirbt. Dass die Menschen ihn nicht mehr teilen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr teilen, dass Freundinnen und Freunde darüber nicht mehr sprechen, sich nichts mehr mitteilen in diesem Glauben. Je mehr wir teilen, umso reicher werden wir. Deshalb ist zu den Menschen zu gehen, missionarisch zu werden und zu leben, auch ein Dienst an unserem Glauben. Geteilter Glaube ist doppelter Glaube. Natürlich, wir brauchen bei dem Ganzen auch die Gemeinschaft, wir brauchen das Stützen. Einer muss den anderen stützen. Einer braucht die Hilfe des anderen. Jeder wird auch immer im Glauben getragen, auch in seinem Unglauben. Es ist nicht nur eine Aufgabe für den perfekt Glaubenden, dass er Missionar wird, sondern jeder auf seine Weise. Glaube ist ein Heilsweg. Und Schwestern und Brüder der Gemeinde, der Kirche stehen ihm an der Seite. Wir müssen uns Gemeinschaft als Glaubensgemeinschaft, als Missionsgemeinschaft verstehen, damit der Einzelne nicht überfordert wird. Sicherlich. Ein anderer Punkt, wir brauchen den Mut. Den Mut und die Kraft, die nur aus einem letztlich wächst, dass nicht wir die Missionare sind, sondern Christus selbst, der Missionar ist. Dass wir getragen sind. Wir brauchen auch eine Gelassenheit. Natürlich tut es manchmal weh, wenn man sich bemüht, den Glauben weiterzugeben und keine Resonanz erfährt. Das ist eine harte Prüfung, die uns da Gott zukommt lässt. Aber wir dürfen immer zu allen Situationen noch eine große Gelassenheit haben. Das Große wächst in der Stille. Das Große lässt Gott wachsen. Wir dürfen eine gute Gelassenheit in Gott haben. Meine lieben Schwestern und Brüder, lassen Sie mich diese Überlegung einfach mit einigen kurzen Episoden und dann einem Zitat und einem Gebet schließen. Zwei Episoden, die ich Ihnen erzählen möchte. Die eine eher belastende, die eine sehr frohmachende Episode. Vor kurzem war ich mit einigen deutschen Bischöfen in den Spuren des heiligen Paulus in der Türkei, unter anderem im Tarsus. Der Geburtsort des heiligen Paulus, in dem er dann auch im Laufe seines Lebens mehrere Jahre verbracht hat. Dort geht es um die Frage, ob der Staat, der türkische Staat, nicht eine Kirche, die dort steht, eigentlich den Christen wiedergeben müsste. Er hat sie als Museum eingerichtet, er hält sie in Ordnung, das muss man sicherlich sagen, aber wer dort Gottesdienst feiern will, muss den Staat um Erlaubnis fragen und muss den Staat entlohnen. Wäre es nicht gerechter, angemessener und wirklich auch der Vergangenheit entsprechender, denn diese Kirche gehörte den Armeniern, dass die Christen wirklich selbstständig dort wieder Gottesdienst feiern können? Darüber haben wir, die bischöfliche Gruppe, auch mit dem Bürgermeister von Tarsus gesprochen, in einem wie ich fand, nun doch sehr ernüchternden Gespräch. Er erklärte sich bereit, zu unterstützen, dass wir diese Kirche erhalten. Wie üblich wurde dann allerdings von ihm gesagt, dass nicht er, sondern die Staatsregierung dafür verantwortlich sei, während die Staatsregierung in Ankara sagt, der Bürgermeister ist dafür zuständig. Nun geht das so seit vielen Monaten hin und her. Nein, das Besondere war, dass er plötzlich sehr energisch und hart wurde in diesem Gespräch und sagte, aber es gibt eine Grenze. Missionarisch wirken dürfen die Christen hier nicht. Denn wir möchten nicht, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Menschen hier in Tarsus, ungläubig werden. Mir ist kalt geworden bei dieser Aussage. Nicht nur, weil ich das für eine Machtanmaßung des Bürgermeisters halte und für einen Hochmut gegenüber anderen Religionen. Mir ist wirklich übel geworden zu sehen, wie in einer Stadt, die zum Urstädten des christlichen Glaubens gehört, der Paulus missionierte, in der Paulus lebte, keine Christen mehr sind. Und wie die christliche Botschaft als ungläubige Botschaft wirklich dargestellt wird, vor der man den Menschen nur warnen müsste. Meine lieben Schwestern und Brüder von Radio Horeb, so ist manchmal die Situation auch bei uns. Wie viele Menschen nehmen den christlichen Glauben wirklich noch auf? Wo wird er noch gehört? Nicht nur in Tarsus, sondern auch in unseren Städten. Eine zweite Begebenheit, von der ich aber erzählen möchte, weil ich spüre, dass es doch manchmal unheimlich schöne Aufbrüche des Glaubens gibt. Gestatten Sie mir noch einmal zurückzuschauen auf den Weltjugendtag. Eine ganz bewegende Geschichte erhielt ich nach dem Weltjugendtag, lange Zeit nach dem Weltjugendtag, von einer Prostituierten. Sie steht auf einem sogenannten Straßenstrich, an dem während des Weltjugendtags philippinische Jugendliche vorbeigingen. Und sie sprachen, vor allem Mädchen, immer wieder mit dieser Prostituierten. Sie erzählten vom Weltjugendtag, sie erzählten von Gott, sie erzählten, was ihnen der Glaube bedeutete. Ich glaube an nichts, sagte die Prostituierte, diesen Mädchen, mit denen sie immer vertrauter wurde. Ich glaube an keinen Gott und von daher halte ich auch so etwas wie den Weltjugendtag für überflüssig. So ging das Abend für Abend. Am letzten Abend, am letzten Sonntag, verabschiedeten sich unsere philippinischen Mädchen von dieser Prostituierten und sie weinten. Und die Prostituierte fragte sie, warum weint ihr? Die Mädchen antworteten, weißt du, uns bedeutet Gott so viel, dass es uns so weh tut, dass du nicht die Spur einer Beziehung zu Gott aufbauen kannst oder willst. Und wir haben die ganzen Tage versucht, etwas von unserem Glauben rüberzubringen, aber wir sind völlig gescheitert. Wir gehen auseinander und haben nichts bewegen können. Das macht uns zutiefst traurig. Lange Wochen danach schrieb mir diese Prostituierte, zum ersten Mal hat jemand um mich geweint, weil ich nicht glauben kann. Diese Tränen der jungen philippinischen Mädchen haben mich auf den Weg gebracht. Sie haben mich erschüttert. Vor wenigen Wochen ist diese Prostituierte getauft worden. Diese jungen philippinischen Mädchen waren Missionarinnen, Glaubenszeugen. Unaufdringlich, aber klar und eindeutig. Und sie haben vieles bewegt. Wie viel bewegen heute auch gläubige Menschen? Gott sei Dank. Ein Zitat von Wolf Biermann. Sie kennen ihn wahrscheinlich, diesen Dichter und Liedermacher der früheren DDR. In seinem Buch »Ich hatte viel Bekümmernis« schreibt er unter anderem, »Ich kann an keinen Gott glauben. Ich habe hier keinen Trost. Ich habe keinen Gott, an den ich mich klammern kann. Wenn ich aber einen Christen sehe, dann denke ich, hoffentlich glaubt der nun wirklich an Gott. Und hoffentlich bringt ihn dieser Glaube zu den Menschen. Welcher Missionsauftrag, der uns da vielleicht diesen Worten ereilt, der Missionsauftrag Jesu, gesprochen durch einen sogenannten Ungläubigen, der vielleicht auf unsere missionarische Kraft wartet. Lassen Sie mich diese Gedanken schließen, mit Ihnen zusammen, mit einem Gebet, mit dem Gebet um die Kraft zur Glaubensverkündigung überall auf der Welt. Herr, du hast uns befohlen, unter allen Menschen deine Zeugen zu sein. Schenk uns deine Kraft, gib uns den Mut, lass uns die Bereitschaft wachsen, das Evangelium zu verkünden, ob gelegen oder ungelegen. Sende Boten in alle Teile der Welt. damit auf der ganzen Welt neues Leben erwacht und der Reichtum deines Evangeliums offenbar wird. Hilf uns, deine Botschaft zu verkünden. Sei du in unserer Mitte. Schenk du allen Menschen, zu denen du uns sendest, deine Gnade. Führe sie alle heim in das Reich deines Vaters, damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ite missa est. Geht hin in Frieden, so endet jede heilige Messe. Geht, brecht auf. Wir sind Missionare und der Missionar, der uns geschickt hat, Jesus Christus, der von Gott Gesandte, er geht mit uns und wir gehen mit ihm. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen den Mut, die Kraft und die frohe Erfahrung so vieler Menschen, die den Glauben anderen bringen. Auch die Erfahrung, dass im Teilen Ihr Glaube groß und stark wird.
Mission, darf man das noch? Stellen Sie sich mal den Blick von Jesus Christus vor, wenn Sie ihn das direkt gefragt hätten. Weihbischof Dr. Heiner Koch hat uns gerade auseinandergesetzt, was Mission für den Christen bedeutet, ein Herzensanliegen. Herr Weihbischof, ich hätte mal eine etwas frömmliche Frage zu der ganzen Thema Mission. Ist ja schön und gut, wenn Sie jetzt so gesagt haben, die Mission muss aus dem Glauben herauskommen. Was ist aber jetzt, wenn ich mir sage, mein Glaube, ja, Sie haben vollkommen recht, ich glaube eigentlich nicht genug, darum missioniere ich nicht. Aber wie stark muss denn mein Glaube sein, damit ich anfangen darf zu missionieren?
Also wenn das die Apostel gedacht hätten, dann wäre das Christentum noch einem Jahr nach Jesu Tod und Auferstehung tot gewesen. Denn schauen Sie sich einmal auf diese Typen, wenn ich das nur sagen darf, hin. Das waren alles keine Stars. Ganz im Gegenteil, es waren auch schwache, manchmal sogar elende schwache Menschen. Aber vielleicht ist auch gerade das notwendig, dass wir manchmal als schwache Menschen hinausgehen, um zu spüren, dass Gottes Gnade alles machen kann. Wenn ich schwach bin, schreibt Paulus, dieser große Missionar, das gerade jetzt im Paulusjahr uns immer wieder vor Augen steht. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Stark, weil Gott ist. Ich kann nur jedem den Rat geben, gerade als schwacher Mensch hinauszugehen und zu spüren, dass in der Schwäche dann Gott wirkt. Zum Zweiten, ich glaube, dass ein Mensch, der auch ganz ehrlich zu seinen Glauben zweifeln steht, zu seinen Unsicherheiten und der auch sagt, dass er auch im Glauben Hilfe braucht, viel glaubwürdiger ist als mancher angebliche Superstar des Glaubens, den es wahrscheinlich sonst so nicht gibt. Vielleicht laden gerade Menschen in ihrer Halbheit, aber in ihrem ehrlichen Bemühen viel mehr ein zu glauben und sind damit den Menschen, zu denen wir gehen, viel näher als manche Professoren, Gelehrte, Alleskönner und Alleswisser.
Das sind ermutigende Gedanken. Danke, Herr Weihbischof. Als erste Hörerin hat uns nun die Frau Götzen erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Weihbischof.
Gott vergessen.
Ja, ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte etwas sagen zu dem Thema Mission. Ich bin nun behindert, im Rollstuhl auch sehbehindert und werde betreut. Und es ist also gestern passiert, dass ich meiner Betreuerin gesagt habe, bitte kommen Sie eher. Am Abend kommt eine Freundin, wir beten gemeinsam einen Rosenkranz. Dann hat sie zu Hause ihrem Mann und ihrem Ziehvater erzählt, ich muss also eher zu der Brigitte, weil die betet mit ihrer Freundin. Und da haben die gesagt, was, wie wunderbar, wo haben wir einen Rosenkranz, wir können das auch. Und als sie die Wohnung verließ, saßen die beiden Männer da und beteten den Rosenkranz. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, bei mir geht ja das elterliche Vermögen zu Ende, wegen der vielen Betreuer, das ist klar, das ist vielen bekannt, die Situation ist prekär. Und jetzt ist für mich die Frage einfach auch, dass ich so dem Sozialamt sage, hier, mir ist es nicht so wichtig, dass ich hier ein gutes Essen habe, ich möchte lieber einfach mal Geld haben, um zur Heiligen Messe fahren zu können. Dann gucken die immer ziemlich entsetzt und befremdet und schlucken und das wird schwierig, es wird auch bei den Anwälten immer schwierig, aber ich bin erstaunt, nach einer gewissen Weile kapieren die, ich bin offensichtlich da, ja, was ein ungewöhnliches Objekt, aber sie verstehen dann, das gibt es auch noch und man sollte es vielleicht mal bedenken. Das wollte ich einfach nur mal so sagen.
Ich danke Ihnen herzlich für dieses Zeugnis, wobei mir immer wieder deutlich wird, dass gerade leidende Menschen tiefe Glaubenszeugen sein können. In guten Tagen zu glauben, das ist ja vielleicht noch einfach, aber in schweren Stunden zu glauben, froh zu glauben, das ist eine Strahlkraft des Glaubens, die kein Gesunder gewöhnlich aufbringen kann.
Ja, und man merkt halt auch, genau, es gibt nichts, was man nicht kann. Also man ist nie zu klein und nie zu gering, sich irgendwie einbringen zu können, eben auch in die Mission. Wir haben nun die Frau Fächler in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Von klein an war das schon bei mir ein wichtiges Thema. Ob ich da irgendwo mal Erfolg gehabt habe, weiß ich nicht. Sieht man auch nichts, glaube ich. Und soll man wahrscheinlich auch nicht sehen, ist besser für mich. Aber ich wollte doch noch sagen, Herr Weihbischof, haben Sie auch erwähnt, Sie haben die Medien erwähnt, dass die sehr wenig bringen, oft zu den christlichen Festen. Aber man sollte doch auch vielleicht noch mehr eintreten für die christlichen Medien, die wir in Deutschland haben. Zum Beispiel Radio Horeb. Ich weiß nicht, ob Sie das mal zu Hause hören, ob Sie es empfangen können oder nur das Domradio, was wir dann mal bei den Tissé-Gesängen hören, wenn es überträgt auf Radio Horeb. Ich finde es ganz wichtig, denn ich als Einzelne, ich sehe, ich kann nicht so hinausgehen wie vielleicht ein Missionar. Ich habe es auch mal versucht. Aber durch diese, wenn ich das verbreite, das mache ich schon jahrelang, vielleicht denke ich, bleibt es irgendwo hängen. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann auch jemand, der ganz zum Gebet nicht diese überhaupt Beziehung hatte, so dass er doch durch dieses Hören, was seine Frau ja nun auch liebte, doch sehr dann auch in seiner Krankheit sehr gestärkt wurde.
Zweifelsohne sind Medien, christliche Medien, Brücken, Mittel, um die Botschaft rüberzubringen. Da kann man nur dankbar sein. Das fängt ja nicht nur beim Fernsehen und Radio an, das geht ja auch beim Pfarrbrief schon los und bei anderen Zeitungen und Zeitschriften. Die Bischofskonferenz überlegt sich ja jetzt, ob sie das ausbauen, stärken muss, Fernsehkanal, Internet, all diese Überlegungen. Klar ist natürlich die Frage und besonders schwierig, wie erreichen wir die Leute, die diese Sender eigentlich jetzt nicht leicht hören, sondern die darauf gestoßen werden müssen, die also lieber nur RTL oder was andere für Sender schauen. Das ist ja die große Frage. Aber Medien sind unersetzbar als Missionskraft heute.
Unersetzbar, aber ersetzt natürlich auch nicht das eigene Engagement.
Und das Glaubenszeugnis, das Persönliche, nie und nimmer.
Genau, aber Sie können natürlich auch, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel nicht trauen, sofort von Ihrem Glauben zu erzählen, können Sie Radio Horeb zum Beispiel als Einstieg benutzen in ein Gespräch.
Ja.
Als nächstes hat uns die Frau Haberkern erreicht. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, Sie haben eine Frage.
Herr Weihbischof, Sie haben jetzt das ganz schön alles gesagt. Ich muss Ihnen überall zustimmen. Ja.
Danke.
Wovon das Herz voll ist, spricht der Mund, haben Sie gesagt. Ich habe so viel Schönes bei uns im katholischen Glauben erfahren. Aber schade ist das, dass man da immer weit fahren muss, dass man sowas erleben kann, mit guten Priestern so Exerzitien mitzumachen. Ich würde mir das wünschen bei uns in den Pfarreien draußen, dass da, Sie haben jetzt gerade auch angesprochen worden, durch die Medien kann so viel Gutes geschehen. Es stimmt, das ist auch bei uns in der Familie erst angesprochen worden, die Kinder, wo bei uns gar nichts, also es ist eine Tochter, da war seither gar nichts, also das natürlich jetzt zu sprechen gewesen ist, da war erst der Lourdes-Film da und da hat jetzt der Schwiegersohn gesagt, ach, ihr habt doch da so Jesus-Bild hängen gehabt, das haben sie da auch gezeigt und ja, ich habe das dann erklärt, dass das der barmherzige Jesus von der Schwester Faustina. Und da, durch sowas kann man dann auch doch ins Gespräch kommen, wenn es auch sonst das nicht heranlassen an sich.
Ja. Also ich stimme Ihnen voll zu. Wissen Sie, es ist nicht so, dass Mission erst bei den großen Projekten immer anfängt. Das Kleine, das Bescheidene. Oftmals das in meiner Umwelt, wo ich ganz einfach zum Beispiel gut zu einem bin und der anfängt zu fragen, warum ist dieser Mensch so gut zu mir? Das ist alles Ort des Glaubens. Das sind nicht immer nur die Projekte, die in der Öffentlichkeit stehen. Da bin ich also schon ganz fest von überzeugt. Wissen Sie, ich habe eine alte Frau vor kurzem beerdigt, die ein ganzes Leben lang treu zum christlichen Glauben stand und für ihre Kinder gebetet hat. Und keiner dieser Kinder ist mir in den Gottesdienst gegangen, hat gebetet, nichts mehr. Als ich die Frau beerdigt habe, standen die Kinder am Grab. Und sie, die nie mehr gebetet haben, haben am Grab der Mutter mit Tränen angefangen zu beten. Mein Gott, was hat diese Frau vielleicht doch durch ihr kleines, geduldiges Zeugnis Jahr ein, Jahr aus dann doch bewirkt?
In der Stille, die Größe wächst in der Stille, in der Anbetung.
Wohl wahr.
Sie haben jetzt auch den Weltjugendtag genannt, da habe ich auch schon Jugendliche im Eichstätt kennengelernt, die war da auch, so eine kleine Gruppe angefangen hat zum Beten und die waren da Anbetung gehalten haben. Und das ist so schön, einfach. Die leisen Stimmen, das war am Anfang ängstlich ist, oder durch das können immer wieder andere zukommen.
Ja.
Dass man auch die heiligen Messen Freilich das Wort Gottes ist auch lebendig, soll man die Heilige Schrift lesen, das alles ist wichtig, aber auch die Heilige Kommunion, dass da, dass Jesus wirklich angebetet wird, auch dass da Zeit dafür
gibt. Stimmt, ja.
Während des Gottesdienstes und auch die Anbetung, wenn eine gehalten werden kann, dass man dafür werbt und dass das auch, dass da welche da sind, die das gut vorbereiten.
Frau Haberkern, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ja, die Frau Haberkern hat es gerade gesagt, Herr Weihbischof, wir haben so viele Mittel, so viele Möglichkeiten, wo wir einladen können. Wir sollten einfach den Mut dazu haben, das auch zu tun.
Ja, diese Frage des Mutes, anfangen, nicht? Das wird schon gehen, nur den ersten Schritt muss man tun. Also das ist immer das Problem in der ganzen Sache.
Jawohl. Und für den ersten Schritt, dass wir dafür auch den Mut haben, darf ich Sie, Herr Weihbischof, bitten, uns und unseren Zuhörern noch Ihren Segen zu spenden.
Und wollen in diesen Segen bewusst auch alle Missionare, und Sie sollten jetzt auch mal denken, in der ganzen Welt mit hineinnehmen, die oftmals unter ganz schwierigen Bedingungen in Ländern der sogenannten Dritten Welt, in Ländern des Islam ihren Dienst tun, dass sie Gottes Kraft wirklich bezeugen und dass sie auch Frieden und Erfüllung finden in ihrem Dienst. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch und alle, mit denen wir im Gebet verbunden sind. Der dreifaltige, der gut und getreue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn. Jawohl, und das heißt ITIL, das heißt geht raus und das heißt nicht einfach geht hin und habt euren Frieden, wie Pater Karl Wallner das mal ausgedrückt hat. Liebe Zuhörer, Sie sind aufgefordert, Mission geht uns alle an und Mission, das ist die Antwort auf die Frage, die wir uns heute gestellt haben. Jawohl, das dürfen wir nicht nur, das sollen wir, das müssen wir.